Eltern unbekannt, Babynest. Das Babynest ist relativ spät in die Geschichte der Kinderklinik Lansing im Wilhelminenspital dann gekommen, im Jahr 2000, und hat aber doch einiges auch an Diskussionen hervorgebracht, auch an kontroversiellen Diskussionen. Hier geht es einmal darum zu schauen, wo, abgesehen von den Diskussionen, worum geht es, wenn es um Findelkinder geht? Wie kann man vermuten, wird ihre psychische Entwicklung sein? Findelkinder sind Kinder, die öffentlich abgegeben, an öffentlichen Plätzen abgegeben worden sind, die in einer Babyklappe, in einem Babynest abgelegt worden sind oder von Hand zu Hand übergeben wurden. Und dann gibt es die anonym, seit 2001, die anonym geborenen Kinder, die eine Geburt im Krankenhaus anonym stattgefunden hat und zum Großteil auch eine anonyme Schwangerschaftsbetreuung von den Müttern in Anspruch genommen wurde. Es gibt jetzt auch die vertrauliche Geburt, wo Daten, wo die Mutter in der Lage ist, Daten weiterzugeben an das Jugendamt zum Beispiel, und diese Daten sozusagen, wenn das Kind dann in späteren Jahren Zugang haben will, Zugang haben kann. So. Bei der Identität fragt man sich, was ist das eigentlich? Ja, wo ist die Basis? Was brauchen wir, um eine gute Identitätsentwicklung leben zu können? Es geht um Selbstempfinden, um Selbstvertrauen, um Selbstwertgefühl. Wer bin ich? Das ist eine Frage, die man sich gelegentlich stellt. Wie bin ich im Leben? Wo ist mein Platz? Ja, ich höre von vielen Kindern, die ich in Therapie habe, die eine Depression haben, die mir sagen, ich habe keinen Platz auf dieser Welt. Und wenn ich das höre, ist das auch ein Identitätsproblem. Es gibt auf der einen Seite ein generelles Selbstkonzept, also ein generelles Ich, ein starkes Ich, das wir brauchen, um eine Kernidentität zu spüren. Und dann gibt es spezielle Selbstkonzepte, die eher situationsbezogen sind. Ja. Sie sind dynamisch, da kann es darum gehen, dass es kritische Lebensereignisse gibt, die unsere Identitätsentwicklung beeinflusst. Oder eben Peer Group, also die Gruppe der Gleichaltrigen, oder ein Berufsumfeld. Jetzt seitens der abgebenden Mutter, der ablegenden Mutter, sind ein paar Faktoren zu nennen, die wichtig sind, auch für später, für das Kind. Auf der einen Seite ist es unumstritten, auch wenn man nicht die Mütter, wir haben nur das Glück gehabt, zwei Mütter kennenzulernen, es ist unumstritten, dass es ein traumatisches Ereignis oder eine traumatische Krise für die Frau darstellen muss und dass es enorme Anforderungen an ihre Bewältigungsmechanismen und an ihre Entscheidungskräfte stellt. Vermutlich sind es auch Insuffizienzgefühle, die dahinter stehen, dass eine Mutter mit hoher Verantwortung ihr Kind eben in ein Babynest legt. Die psychosozialen Umstände sind meistens nicht bekannt. Wenn wir hier die Häufigkeiten vergleichen, vom Andreas Weiß habe ich jetzt die Zahl 29 gelesen, also lesen Sie bitte jetzt auch 29, weil das wird wohl stimmen. Ich habe 28 Kinder im Babynest in Wien im Zeitraum 2000 bis zum Oktober 2015. Das macht einen Durchschnitt von ungefähr zwei Kinder pro Jahr. Also das ändert den Durchschnitt nicht besonders, das eine Kind mehr. Und bei der anonymen Geburt schaut es ein bisschen anders aus. Da ist der Zeitraum von 2002 bis 2014 von der Statistik Austria erfasst. Und da werden in Wien 128 Kinder in diesem Zeitraum sind bekannt. Das sind durchschnittlich 10 Kinder pro Jahr. Österreichweit ist es in diesem Zeitraum um zwei Drittel mehr, also 425 Kinder österreichweit, durchschnittlich pro Jahr 32 Kinder. Das heißt, man sieht, dass doch fünfmal mehr die anonyme Geburt in Anspruch genommen wird als das Babynest. Das nur auch zur Verdeutlichung. Was wäre wünschenswert, wenn Kinder im Babynest abgelegt werden und wir in eine Schnittstelle in ihrem Leben kommen, wo wir davor, wir wissen nicht, was davor ist, und oft wissen wir jetzt aus der Gruppe der Erstbetreuenden nicht, was danach ist. Wir wissen nicht, was, zu welchen Adoptiv- oder Pflegefamilien sie kommen. Das heißt, wir sind wirklich in diesem Moment involviert und davor nicht und danach auch nicht. Auf der einen Seite wäre eben ein Nachsorgekonzept sehr wichtig, individuell gesehen für jedes Kind, um frühzeitig eventuelle biopsychosoziale Risikofaktoren zu erkennen und auch dementsprechend dann durch Therapien oder Förderungsmaßnahmen hier zu helfen. Da ist eine Entwicklungsambulanz auch ein Ort, der sich sehr eignet dafür, denn da ist das Personal, da gibt es eine Routinearbeit und da würden diese paar Kinder mehr sozusagen weder Personal noch sonst irgendwie auffallen. Dann gibt es aber auch einen anderen Grund, nämlich ein Evaluierungsziel zu schauen, und das wäre eher im Sinne einer Langzeitstudie, zu schauen, wie entwickeln sich diese Kinder jetzt von der biologischen Seite her, von der psychologischen, auch von der sozialen im Sinne der Anpassungsfähigkeit und wie gehen sie um mit ihrer speziellen Herkunft. Da würde es um eine Langzeitstudie gehen und die ist meines Wissens, gibt es im deutschsprachigen Raum, zumindest ich habe den englischsprachigen Raum jetzt nicht näher durchforsten können, aber gibt es das nicht. Es hat eben, vielen von Ihnen ist es auch bekannt, wie kontroversiell diese Diskussion geführt wurde. Babynest oder anonyme Geburt oder beides nicht. Was ist gut, was darf sein, was nicht, was ist ethisch vertretbar, was nicht. Und hier möchte ich eine Studie nennen, die im AKH Wien durchgeführt wurde, publiziert im Jahr 2012, wo Claudia Klier sich mit anderen Autoren beschäftigt hat mit dem Einfluss der Implementierung der anonymen Geburt in Österreich im Jahr 2001 und sozusagen gibt es eine Abnahme der polizeilich erfassten Neonatizide. Und ganz grob zusammengefasst kommt doch ein sehr deutliches Ergebnis zutage, und zwar zwischen 1991 und 2001 hat es 7 von 100.000 Babys hat es Neonatizide gegeben und im Jahr 2002 bis 2009 nur noch 3 von 100.000 Babys. Also doch eine, wobei sie auch berücksichtigt haben in der Studie, weil man könnte sagen, es hat sich vielleicht gesundheitspolitisch in dieser Zeit etwas geändert, was das auch beeinflusst haben könnte, also Variablen aus den politischen Strategien oder aus dem sozioökonomischen Umfeld, sowie eben Einführung von finanzieller Zuwendung bei der Geburt oder Veränderung der Gesetzeslage bei Schwangerschaftsunterbrechung, aber das war es nicht, das haben sie eben ausgeschlossen. Das heißt, sie kommen zu dem Schluss, dass die Einführung der anonymen Geburt zu einer deutlichen Abnahme der Neonatizide geführt hat. Babyklappen werden kurz erwähnt in der Studie als hilfreiches Zusatzangebot. Der positive Effekt sei jedoch deutlich geringer als bei der anonymen Geburt. Hier Ihnen also in dieser Kontroversion sozusagen die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates von 2009. Die Angebote anonymer Kindesabgabe sind ethisch und rechtlich sehr problematisch, insbesondere weil sie das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft und auf Beziehung zu seinen Eltern, dass da verletzt wird, dieses Recht. Man sieht, wie sozusagen die Auseinandersetzung des Kindes mit der eigenen Abstammung wird in den Vordergrund gesetzt, aber es wird nicht überlegt, dass es erstens auch viele andere Kinder gibt, die ihre Abstammung nicht kennenlernen werden oder nicht kennen und hier die anonyme Kindesabgabe von einer Adoption, nicht einer offenen Adoption, wie glücklicherweise jetzt es immer mehr passiert, sich nicht wesentlich unterscheidet. In der UNO-Kinderrechtskonvention, Artikel 7, ist das Kind unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen. Es hat das Recht, einen Namen von Geburt an, es hat das Recht, auf eine Staatsbürgerschaft zu erwerben und soweit es geht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Jetzt beeinflusst eine unbekannte Herkunft die Persönlichkeitsentwicklung negativ. Wenn man sich überlegt, dass in all diesen Diskussionen Identität ja, als ein amtliches, ein bürokratisches Verständnis von Identität und nicht ein persönlich-psychologisches in den Vordergrund gestellt wird und Identität auf keinen Fall durch die Herkunft uns verliehen wird, sondern ein Identitätsgefühl entwickelt sich vornehmlich durch Bindungserfahrungen und im Austausch zwischen dem Ich und dem Du, zwischen mir und der Umwelt. Die Entwicklung, Identitätsentwicklung ist eine Identität, das Selbst und Identität sind Begriffe, die das letzte Jahrhundert eigentlich in der Psychologie und auch in der Ethnologie und auch in der Kinderpsychiatrie, in der Psychoanalyse beschäftigt hat. Erik Erikson ist sozusagen hier, wenn man will, der Vater dieser Theorien, hat ein Modell entwickelt, wonach sich das stufenweise die Identität sich ein Leben lang eben entwickelt. Es gibt keinen also direkten Abschluss. Es gibt aber sozusagen den Beginn und das ist Urvertrauen. Die Lifespan-Entwicklungspsychologie hat genauso ihren Beitrag geleistet im Sinne von Entwicklungspsychologie ist nicht die Psychologie des Säuglings, des Kindes und des Jugendlichen und ist dann aus, das war früher so, sondern es geht um den gesamten Lebenslauf. Ja. Auch ein Konzept, das grundsätzlich eigentlich, wenn man Verschiedenes liest, überall Eingang hat, ist, dass man nicht mehr von starren Systemen spricht, sondern auch versucht, dynamisch die Theorien und die Dynamik hineinzubringen. Und auch hier sozusagen ist die Entwicklung dahingehend, dass man die Identitätsgefühle nicht als ein erreichtes Stadium sieht, sondern dass sie sich adaptieren, dass es vielfältige Teilselbste gibt mit einem Kern selbst. Und erwähnen will ich auch von Verena Kast das autobiografische Gedächtnis, das ist unsere Fähigkeit, aus der Vergangenheit zu schöpfen und diese Erfahrungen und diese Erinnerungen in unser heutiges Tun zu involvieren. In der empirischen Säuglingsforschung ist der Säugling plötzlich, also man hat es auch an den Bildern gesehen und ich finde das sehr schön, wie du das gezeigt hast, Andreas, weil die Bilder auch von den alten Inkubatoren, ja, wie die Kinder früher auch drin gelegen sind und wie sie heute drinnen liegen, beziehungsweise wie cozy sie drinnen liegen und wie sie früher, dass die Fähigkeiten des Säuglings, das war wie eine Tabula rasa. Heute weiß man, ein Säugling ist Kompetenz. Säugling hat Kompetenzen. Ja? Da gibt es ein schönes Buch von Martin Dornes und sehr übersichtlich geschrieben. Und ein primäres Selbstgefühl entwickelt sich ja bereits intrauterin. Ja? Also sobald das zentrale Nervensystem sich entwickelt hat, entwickeln sich auch zunehmend die Sinne, die und das sind psychische Funktionen. Ja? Die Sensorik ist ein Teil der psychischen Funktionen, also die Hautsinne, die Gleichgewichtssinne, die auditive Wahrnehmung. Das heißt, wenn man sozusagen Daniel Stern, der sich ein Entwicklungspsychologe und Psychoanalytiker, der leider etwas zu früh, vor, glaube ich, ungefähr 15, 20 Jahren verstorben ist, sich sehr beschäftigt hat mit dem präverbalen, subjektiven Selbsterleben. Und er sagt, es gibt eben diese, sobald ich mich als selbst wirksam erlebe gegenüber sozusagen meiner Umwelt, wenn ich als Säugling merke, dass ich eine, sogar als Neugeborenes spüre, nicht merke, sondern spüre, dass ich wirksam bin und dass meine Mutter, mein Vater, meine Bezugsperson reagiert auf mich, dass das schon sozusagen ein Grundbaustein für ein subjektives Selbsterleben ist. Man weiß, es wird auch in der Literatur immer von der mütterlichen Feinfühligkeit gesprochen. Es ist natürlich die Feinfühligkeit des Caregivers, also der Hauptbezugsperson. Baustein ist Signale des Kindes erkennen. Ja? Und das ist etwas, was heute, was normalerweise auch intuitiv passiert, ja? Wenn man ein Kind kriegt und man damit nicht viel zu tun hat. In den meisten Fällen glücklicherweise passiert es intuitiv, aber es gibt doch sehr viele Fälle, und die haben wir im Glanzing-Wilhelmine-Spital auf der Säuglingspsychosomatik, wo das eben nicht passiert oder in gestörter Weise passiert. Ja? Die Affektabstimmung, das Abstimmen, sozusagen ich bekomme ein Signal und kann es entsprechend der Lautstärke, der Sprachmelodie dem Kind zurückgeben und einen Dialog entstehen lassen. Der Vater sozusagen der Bindungsforschung war John Bowlby, war ein Kinderpsychiater, war Psychoanalytiker und hat wirklich das Elend der Zwischenkriegszeit kennengelernt in London, hat dann gearbeitet an der Tavistock-Klinik und hat aus diesem Elend, kam aus einer extrem wohlhabenden Familie, aber er war angezogen durch das Elend der Kinder der damaligen Zeit und hat sich eben mit der Bindungsforschung beschäftigt und hat sich eben auch damit beschäftigt, dass Kinder bestmöglichst gepflegt sein können im Sinne der reinen Pflege. Bin ich schon drüber, muss mich beeilen, und trotzdem geht es ihnen nicht gut. Das heißt Secure Base, dann kurz die Selma Freiberg erwähnen, die Geister im Kinderzimmer, Ghosts in the Nursery, das sind die Projektionen, weil die Kinder sozusagen, Kinder triggern traumatische Erfahrungen der biologischen oder der Adoptiveltern und unbewusste Übertragungen der biologischen bzw. der Adoptiveltern auf ihren Säugling können stattfinden. Ja? Und das kann bei einem abgelegten Kind, ist die Tendenz, Projektionen zu entwickeln, noch viel größer. Gibt es Lebensgeschichte ohne Lücken? Hier in diesem Fall sind Fragmente, ja, also es ist eine fragmentierte Lebensgeschichte, die Geschichte eines abgelegten Kindes. Man weiß auch nicht, was vorher war. Wichtig ist die Basis-Selbstakzeptanz. Wichtig ist auch zu erkennen, dass es sehr vergängliche Selbstwertquellen geben kann, die einem plötzlich durch einen plötzlichen Erfolg oder irgendwas das Selbstwert steigern lassen, aber in Wirklichkeit nichts mit der festen Identität zu tun haben. Und eben diese Diskrepanz möglichst zu verringern in der Entwicklung zwischen dem Real-Selbst und dem Ideal-Selbst, also dem so bin ich und so würde ich gerne sein. Welche protektiven Faktoren spielen da eine Rolle? Da geht es eben um Significant Caregivers, das sind die identitätsstiftenden Bezugspersonen, wobei bei den abgelegten Säuglingen die Situation vergleichbar ist mit jeder anderen Adoptionssituation, ja, von der Seite jetzt des Säuglings. Ja. Für die Identitäts- und die Persönlichkeitsentwicklung ist es im späteren Zeitraum natürlich im Leben wichtig, das zu verarbeiten, ja, die Herkunft und die Umstände der Herkunft, jedoch zunächst, ja, wenn der Säugling zur Adoptivfamilie kommt, nicht. Ja. Da sind ganz andere Sachen wichtig, nämlich ganz einfache Sachen, geliebt, geschätzt, respektiert zu werden, in seiner Neugierde auf die Welt unterstützt zu werden. Das ist prioritär und führt dann auch zu einem sicheren Bindungsmuster. Damit bin ich fertig. Ich habe ein bisschen nur zwei Folien zur Literatur, wobei ich, wo habe ich sie? Die Verena Kaster, das war vorher. Also ich habe die Verena Kaster habe ich jetzt, trotz allem ich, heißt das Buch, und da komme ich nicht mehr zurück. Und das ist sehr empfehlenswert, ich habe es vor kurzem gelesen. Ja, wollte ich nur sagen. Danke. Entschuldigung.